Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer neuen Folge der Programmierbar. Wir sitzen heute mit Fabi und Jojo und mir, Dennis, zusammen. Sebi wollte eigentlich auch dabei sein, aber die haben einen Bug deployed und darum müssen sie sich gerade kümmern. Aber Deployment ist vielleicht ein Teil unserer Folge heute. Wir wollen uns nämlich ein bisschen über CI/CD unterhalten. Und gegen Ende der Folge auch noch unser erstes Open-Source-Projekt der Programmierbar euch vorstellen, das nämlich in diesem Prozess ein bisschen euch helfen kann. Wir hatten auch einen Hörer, Achim, der uns auch nochmal gebeten hatte, nachdem wir zwei Folgen auch über das Veröffentlichen im Play Store, das war glaube ich Folge 62 und einmal über den App Store in Folge 82 gesprochen haben, was braucht man eigentlich überhaupt alles, um eine App publishen zu können, eben heute mal ein bisschen darüber reden, wie kann man diesen Prozess vielleicht ein bisschen automatisieren und welche Schritte gibt es da, damit man diesen Prozess nicht immer komplett manuell durchlaufen muss. So, ich rede vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich glaube, könnt ihr gleich eure Meinung gerne dazu geben, Fabi und Jojo. CI/CD gibt es, glaube ich, keine ganz klare Definition, wenn ich das Internet richtig interpretiere, sondern es ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Bereichen. Man kann es, glaube ich, unterschiedlich extrem machen, also alle diese Bereiche. Vielleicht ganz kurz können wir einmal klären, wofür diese Begriffe überhaupt stehen, also was CI und CD bedeutet. Wobei CI für Continuous Integration steht und CD kann schon zwei Sachen bedeuten. Das ist nämlich entweder Continuous Delivery oder Continuous Deployment, was ein bisschen da hinten dran hängt.
Wie du es eigentlich schon richtig gesagt hast, weißt du, beschreiben eigentlich, sagen wir, diese beiden Begriffe eigentlich, sagen wir, eine Reihe von Tools und Praktiken, die dafür genutzt werden können, irgendwie zum einen eine automatisierte Prüfung eben deiner Applikation. Also es kann jetzt eben eine Web-Applikation sein, es kann eine Mobile-Applikation, es kann eine Backend-Applikation sein, es kann alles Mögliche sein und zum anderen aber auch diese Bereitstellung. Also Continuous Integration ist eher dieses automatisierte Prüfen und automatisierte Bilden und das, sagen wir, wirklich in einem kontinuierlichen Prozess. Und eben das Continuous Deployment ist sozusagen dann noch, sagen wir mal, das, was hinten dran hängt, also auch wirklich das Bereitstellen der entsprechenden App dann zum Beispiel in einem Store für eine Mobile-App oder auch natürlich einfach auf einem Server für eine Backend-Applikation.
Ja, ich hatte eine Grafik gefunden, die fand ich eigentlich ganz gut. Continuous Integration, das sind so die Schritte Build, Test und Merge, dass praktisch beim Entwickeln diese Dinge automatisiert zusammengefügt werden und sichergestellt wird, dass dabei nichts kaputt geht, sozusagen in diesem Prozess. Continuous Delivery, dass es dann automatisch in ein Repository auch released wird letztendlich. Und dann Continuous Deployment am Ende, dass es automatisch tatsächlich in Production dann auch gepusht wird und verfügbar ist für den User letztendlich an der Stelle.
Und ich habe oftmals gar nicht so eine strikte Trennung jetzt zwischen Continuous Delivery und Continuous Deployment gesehen, sondern dass oftmals diese beiden Begriffe, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, dann eigentlich fast ebenbürtig verwendet werden. Aber ja, das ist eine gute Beschreibung eigentlich.
Ja, ich glaube, aber Continuous Delivery, du hast gerade gesagt, in ein Repository. Also ich glaube, Continuous Delivery geht ja darum, dass es auf jeden Fall auch in ein Testing oder Production Environment schon automatisch irgendwie deployed wird, aber halt nicht automatisch einfach nur durch Merge auf meinen Master. Also Continuous Deployment ist ja wirklich am Ende, es kommt auf Master und ich muss am Ende nichts mehr tun. Es geht einfach live ohne manuelle Interaktion. Ne? Und Continuous Delivery, zumindest wenn man jetzt Atlassian, nach der Atlassian-Definition geht, kann man sich im Bereich Continuous Delivery, ich glaube, das ist das, wo wir auch ungefähr so ein bisschen sind, dafür entscheiden, dass man täglich, wöchentlich, alle zwei Wochen irgendwie released und im Continuous Delivery im Endeffekt noch ein Button dafür benötigt wird am Ende. Also ich kann ja auch per Button-Click am Ende auf Production deployen. Das wäre immer noch Continuous Delivery und nicht Continuous Deployment. Continuous Deployment dann wirklich, wenn es keine manuelle Interaktion mehr benötigt. Und ich glaube, Continuous Delivery hat dann die größere Spanne. Continuous Deployment ist am Ende die Kirsche auf der Torte. Ja. Und Continuous Delivery geht hin bis zu, was wir, glaube ich, in Wordpress machen. Einmal die Woche per Button-Click wird dann released und der Rest läuft aber eigentlich automatisch dann vom System.
Ja. Genau. Und vielleicht heute nochmal zur Abgrenzung, wovon wir reden können überhaupt oder wo es bei uns darum geht, ist natürlich das Veröffentlichen von Apps. Also man kann diesen Prozess natürlich in allen möglichen Softwareentwicklungsbereichen irgendwie dann nutzen, um da hinzukommen. Aber wir wollen uns heute ein bisschen mehr darauf fokussieren, okay, was passiert denn
um eine App eben in die Stores zu bekommen und dort releasen zu können? Was sind da so für Automatisierungsschritte irgendwie nötig? Was gibt es für Tools, die einen eventuell dabei unterstützen können?
Ich glaube, eine interessante Fragestellung ist am Anfang erstmal zu klären, okay, warum möchte ich überhaupt ein Continuous Integration, Continuous Deployment System? Ich glaube, wir hatten ja schon verschiedene Folgen jetzt über auch Unit-Tests, Testing im Allgemeinen. Und ich glaube, den Aspekt eben nochmal rauszugreifen, zu sagen, das ist eigentlich so der wesentliche Aspekt, den man eigentlich mit Continuous Integration oder diesem ganzen CI/CD-Pipeline-Ansatz eigentlich bekommt, dass man halt eben dort diese Testautomatisierung eben erhält, die einem immer sicherstellt, dass jeder Entwickler eigentlich nur Code einchecken kann, der irgendwie gültig ist und der entsprechend abgedeckt ist. Also vor allem soll letztendlich dieser ganze Ansatz natürlich dazu erstmal führen, dass die Teams sich voll auf die Entwicklung fokussieren können und, sagen wir mal, diese repetitiven manuellen Tasks, die eigentlich im Hintergrund zum Testen oder auch, sagen wir mal, Releasen einer App eben notwendig sind, eben nicht mehr notwendig sind und dadurch automatisch impliziert auch, sagen wir mal, die Codequalität und die Sicherheit einfach der Apps dann dadurch steigt, weil eben der Fokus der Entwickler eben stärker gebündelt werden kann.
Genau, und deshalb glaube ich, auch nur, also einerseits sozusagen Ablenkung, der andererseits im Part ist natürlich auch Fail Early so ein bisschen. Also im Endeffekt, wenn natürlich wenn wir zuerst mal uns auf Continuous Integration fokussieren, wo es im Endeffekt frühzeitig gemerged wird, immer getestet wird, immer geschaut wird, ob die Applikation baut, zeigt es einfach frühzeitig auch Fehler, die auftreten können. Ich meine, ansonsten, wenn du das alles nicht automatisiert hast, musst du es immer manuell bauen. Wahrscheinlich, ich meine, wir haben auch komplexe Environments, wo wir für verschiedene Plattformen bauen. Vielleicht entwickelst du nur an einer und baust die andere gar nicht, schraubst aber an Bereichen rum, die auch die andere Plattform betreffen. Genau, also da auch der Punkt, einfach so ein bisschen Fehler möglichst früh finden oder sie überhaupt finden. Mhm.
Und letztendlich willst du ja durch beide Ansätze eigentlich erreichen, dass du ein häufigeres Deployment deiner App erreichen kannst. Also, dass du einfach sicher sein kannst, du brauchst eben diese manuellen Testphasen vielleicht nicht mehr vor dem App-Release und hast immer letztendlich eine Version, die eben deployfähig ist, wo du halt eigentlich mit sehr großer Sicherheit eigentlich sein kannst, dass es ein Stand, den ich so ausrollen kann, wo dann natürlich auch verschiedene Schritte noch hinten dran stehen können, um das noch weiter sicherzustellen oder es auch von Usern prüfen zu können. Also, da gehen wir später noch im Detail drauf ein. Aber ja, das, was ja eigentlich so der Product eigentlich will, Features so schnell wie möglich am Markt zu haben, testen zu können, eben von Entwicklerseite unterstützen zu können, ohne da zu viel Aufmerksamkeit und Fokus eben zu verlieren für die eigentliche Entwicklung.
Genau, und in der extremen Ausbaustufe dann auch von Continuous Deployment ja auch am Ende auch wieder da Fehlerfindung, je kleiner und inkrementeller die Releases sind, desto sicherer kann ich mir auch sein, wenn ich etwas, also nicht nur durch die Tests, aber auch einfach durch die inkrementellen Änderungen, also im Vergleich zu vielleicht früher Wasserfallmodelle, wo sowas auch noch gar nicht gegeben war, wo nach Monaten etwas released wurde und dann geschaut wurde, okay, was funktioniert alles, was funktioniert nicht. Gibt da sehr viele Stolperfallen und je häufiger ich natürlich release, desto kleinteiliger sind die Changes, die auch live gehen. Ich meine, manche Fehler finden sich dann doch auch erst im Live-System und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht irgendwas release, was kaputt gehen kann oder zumindest weniger kaputt macht, wenn ich nicht alles auf einmal release.
Auf welcher technischen Ebene ist denn dann dieses Continuous Integration jetzt bei uns, also wenn wir eine App entwickeln. Das heißt, da wird dann geguckt, ich meine, wir haben ja jetzt beispielsweise, wir nutzen jetzt keine, wie nennt man die, UI-Tests, die irgendwelche Oberflächen nochmal durchklicken oder so eine App, sondern wir begrenzen uns ja beim automatisierten Testen eigentlich auf Unit-Tests.
Das würde ich so nicht sagen.
Nein. Was haben wir noch für Tests? Erzähl.
Also genau, grundsätzlich zur Testautomatisierung gibt es erstmal diese unterschiedlichen Testgranularitäten und eben die einen Testarten von Tests, die du eben angesprochen hast, sind Unit-Tests. Da haben wir natürlich auch die größte Abdeckung. Das heißt, alles das, was wir irgendwie ohne Abhängigkeiten gut testen können, das heißt, es ist auch sowas wie Storage-Ebenen, wo halt unten drunter eigentlich die Fakes liegen, dann Models, Stores, das wird alles sozusagen über Unit-Tests abgedeckt. Und gerade, sagen wir, in unserem Ansatz ist es so, dass wir die View-Models eigentlich direkt auch, sagen wir, die gesamte UI-Logik schon beinhalten und eigentlich der View nur noch, sagen wir, die visuelle Repräsentation ist, sodass wir wirklich auch, sagen wir, über diese Unit-Tests wirklich fast vollständig die Funktionalität der App testen können, dadurch, dass wir diese Trennung haben. Aber wir haben auch spezielle Widget-Tests, gerade um halt irgendwie die Navigation zwischen Screens irgendwie zu testen. Und das ist halt zum Beispiel auf der Flutter-Ebene sehr einfach möglich, dass man sagt, okay, man füllt eigentlich, sag mal, die Daten bereitet man vor, man pumpt das Widget sozusagen. Das heißt, es läuft nicht in einem gesamten Container, nicht als Integrationstest wirklich irgendwie in dem Environment, aber man kann auf jeden Fall auch da UI-Funktionalität wie das Klicken auf einen Button zum Beispiel testen. Aber das nutzen wir eigentlich viel mehr, um wirklich solche Übergänge zwischen Screen-Situationen oder auch Gesamtsituationen zu testen. Ist längst noch nicht so ausgebaut, wie es ausgebaut sein könnte. Was man darüber hinaus natürlich noch machen kann, was es zum Beispiel auch im Flutter gibt, dass man wirklich komplette Integrationstests macht. Das heißt, es ist auch so eine Art End-to-End-Test, wie man es im Backend kennt, dass ich eigentlich, sagen wir mal, komplett alle Schichten irgendwie durchteste. Das heißt, ich berate entsprechende Datenstände irgendwie in der Storage-Ebene vor und erwarte dann, dass man natürlich bestimmte Operationen dann auf der UI fahren kann. Und das ist natürlich etwas, wo man ja noch sehr viel mehr machen könnte, als wir es aktuell haben. Also aktuell haben wir uns eigentlich sehr stark auf die Unit-Tests und die Widget-Tests eben konzentriert. Aber was muss man auch sagen, also wir haben jetzt noch nicht jeden Einstiegspunkt. Und das ist natürlich eigentlich die Hoffnung, dass man eigentlich jeden möglichen Einstiegspunkt in die App zum Beispiel testen kann. Also etwas, was später beim manuellen Testen gerade eben auch schwierig nachzuvollziehen ist, weil ich mir immer sozusagen diesen externen Zustand, wie ich erhalte jetzt eine Notification mit dem und dem Payload, dann herstellen müsste. Sowas haben wir oftmals auch in den Unit-Tests abgedeckt. Aber wie reagiert dann die UI drauf und gelange ich dann in den richtigen Screen-Zustand? Sowas wäre natürlich schön, wenn wir das auch noch mehr und wünschen wir auch uns mehr in Zukunft dann über Integrationstests eben vorzunehmen. Genau, das sind sozusagen die Testgranularitäten, die man versucht natürlich immer anzustreben und da eine möglichst gute Abdeckung hinzubekommen. Ich glaube, das ist immer schwierig dazu sagen, was ist sozusagen das goldene Pattern. Also das ist, glaube ich, auch individuell von Projekt zu Projekt irgendwie unterschiedlich, von Team zu Team unterschiedlich.
Und auch von Applikation zu Applikation unterschiedlich.
Ja, absolut.
Du hast ja jetzt gesprochen wir reden hier gerade von einer Native App, zum Beispiel im Zuge, wir entwickeln ja auch Games für Facebook Instant Game, wo wir am Ende innerhalb einer Plattform laufen, wo natürlich alles, was UI-Tests sind, irgendwie schwieriger zu automatisieren sind, weil viele der States abhängig davon sind, was das Framework außenrum, was in dem Fall dann Facebook ist, irgendwie ja zur Verfügung stellt oder es gar nicht so einfach ist, das Ganze zu simulieren. So, und da sind wir zum Beispiel, was UI-Tests angeht, viel schlechter aufgestellt, als wir es jetzt auf der Native-Seite sind.
Mhm. Ja, nee, völlig richtig. Also das ist natürlich einen großen Einfluss darauf, wie letztendlich deine Tests aufgebaut sind.
Aber ich meine, Test ist jetzt erstmal der Punkt so, das kann ich ja jetzt auf meinem Rechner ausführen und also nur weil ich die Tests geschrieben habe, gehe ich ja noch nicht in Richtung Continuous Integration. Und die Frage ist, wo werden denn, also wie, was ist denn jetzt, also da unterhalten wir jetzt über den Teil Continuous Integration. Das heißt, mein Produkt wird gebaut und wird getestet. Was ist denn das Tool, was ihr also in Richtung CI/CD gibt es ja verschiedenste Tools, verschiedenste, die wir auch da schon eingesetzt haben, ausprobiert haben. Bei uns bei Team Rocket mit QuizPlanet waren wir lange Zeit auch auf Circles. CI sind jetzt aber eigentlich fast, also auch mit allen Instant Games und so, umgestiegen auf GitHub Actions. Ich weiß gar nicht, wo seid ihr denn aktuell im 4PIX-Team als CI/CD-Tool? Also erstmal CI.
Als CI-Tool nutzen wir eigentlich auch inzwischen GitHub Actions, weil einfach, sagen wir, die Integration natürlich sehr schön einfach ist. Und wir haben in der Vergangenheit natürlich alles Mögliche durchprobiert. Ich glaube, zu Beginn war es vor allem natürlich Jenkins. Das war, glaube ich, eins der ersten CI-Systeme, die man so nutzen konnte. Hatten aber auch schon irgendwie Tests, wie auch ihr mit CircleCI, TravisCI, also GitLab hatten wir mal ausprobiert, aber ja, wenn man natürlich auf GitHub hostet und da seinen Projektcode liegen hat, ist aber die Integration mit den GitHub Actions natürlich sehr schön gelöst. Es gibt sehr viele, heißt das Recipes eigentlich für diese GitHub Actions, also diese vorgefertigten Schritte, die man dann nutzen kann? Also von der Art her, oder Action heißt das, glaube ich.
Ja, also Actions heißen sie generell. Ich weiß gar nicht, wie die Vorlagen dafür heißen.
Aber Recipes wäre ein guter Name, falls sie nicht so
sagen heißen. Sagen wir jetzt einfach mal Recipes, weil wir nicht wissen, wie es vielleicht anders heißt. Genau. Und bei uns läuft das eigentlich so ab. Wir haben da auch ja, in dem Fall eigentlich nur wirklich dieses automatische Ausführen der Tests und wir bilden auch die App letztendlich einmal. Das führen wir jedes Mal beim Erstellen eigentlich eines Pull-Requests aus. Also wir nutzen letztendlich für das Entwicklung so das Gitflow-Modell. Das heißt, dann mal jedes Feature wird auf einem eigenen Branch eigentlich erstellt und dieses Feature gelangt eigentlich erst über einen Pull-Request dann auf den Develop-Branch und beim Erstellen letztendlich dieses Pull-Request oder auch späteren Pushen von Änderungen auf diesen Pull-Request, auf diesen Branch mit einem Pull-Request, wird dann sozusagen die GitHub-Action ausgelöst und ja, führt zum einen sozusagen alle Tests aus, die Test-Suites, die wir haben und führt zum anderen aber auch ein Bild des Flutter-Projekts zum Beispiel er macht, glaube ich, kein AOP-Bild mehr, das war eine ganze Zeit lang möglich. Ich glaube, er baut es auf Android. Einfach um zu sehen, sind da irgendwelche anderen Sachen, wo die App-Konfiguration nicht mehr stimmt.
Kannst du kurz AOP-Bild erklären?
AOP, das war, glaube ich, so ein Zwischenformat, was es irgendwie eine Zeit lang bei Flutter gibt, was aber schon lange eigentlich als deprecated irgendwie gekennzeichnet wurde, was aber so von den Build-Zeiten eben am kürzesten war, um einfach da möglichst schnell, weil du hattest ja vorhin gesagt, du möchtest eigentlich möglichst schnell diese Information haben, ist mit meinem Build jetzt alles okay und dem Code, den ich irgendwie als Pull-Request jetzt bereitgestellt habe. Und da war es einfach, sagen wir, die schnellste Option, aber das ist jetzt seit der neuesten Flutter-Version eben nicht mehr unterstützt.
Und das sind aber dann explizite GitHub-Actions, die man schon braucht. Das heißt, das ist keine Standardfunktionalität, die praktisch mit einhergeht mit irgendeinem Pull-Request, sondern dafür muss man schon eine GitHub-Action aufsetzen, dass man diesen Trigger nennt, wenn da was auf Development gepusht wird oder ein Pull-Request ist, dann für diese Schritte aus und die muss man explizit in dieser Action benennen.
Genau. Okay. Also es gibt natürlich auch solche Recipes, die dir relativ viel dann letztendlich abbilden, wenn du so Standardoperationen hast, aber wir haben natürlich so ein paar Schritte, das Bilden der App, das Ausführen der Tests, du musst noch ein paar Sachen für Flutter zum Beispiel explizit vorbereiten. Am Ende möchtest du natürlich noch entscheiden, wo willst du darüber informiert werden? Soll ich jetzt eine E-Mail bekommen? Wir haben die Integration so gemacht, dass wir über Slack auf einem speziellen Kanal darüber informiert werden, um möglichst schnell halt eben genau diese Information zu haben, hat jetzt mein Bild fehlgeschlagen oder habe ich irgendwas am Code eingecheckt?
Vielleicht für diejenigen, die auch noch gar nicht irgendwie damit so groß in Berührung kamen, also ich meine, eine GitHub Action grundsätzlich, also ist ja, also GitHub Actions ist ja das Portal von GitHub, das CI/CD-Portal, wo man eben solche Workflows, die automatisiert ausgeführt werden, definieren kann. Und definieren tut man sie am Ende einfach in einem YAML-File. Also YAML ist das Dateiformat, wo man eigentlich grundlegend so aufgebaut ist, es gibt Triggers und es gibt Steps, die ausgeführt werden. Triggers können eben so etwas sein wie tue es, wenn ein Pull-Request erzeugt wird, tue es, wenn auf einem Branch gemerged wird, sei einfach nur reaktiv auf einen Button-Klick, wirst du ausgeführt und die Steps sagen dann im Endeffekt das, was getan werden muss, wo man verschiedenste Dinge, Command-Line-Sachen ausführen kann. Ja, am Ende werden verschiedenste Tools einem mitgegeben, was für Steps man ausführen kann. Typische Dinge sind eben irgendwie bauen, deployen und ähnliches. Also man definiert es aber einfach in einem YAML-File und das, was wir jetzt Recipes genannt haben, heißt wohl Workflow-Templates einfach, weil also Actions ist der Bereich, Workflows sind dann einzelne YAML-Files, die ausgeführt werden auf einem bestimmten Trigger und davon gibt es verschiedenste Templates und das sind im Endeffekt YAML-Vorlagen, die ich dann auf mein Projekt anpasse und nach diesen Steps wird einfach durchgegangen auf Basis eines Triggers. So.
Ja. Und technisch, ganz grob. Wenn so ein Ding gestartet wird, wird da irgendeine virtuelle Maschine, irgendein Container hochgefahren und in dem wird das dann ausgeführt?
Genau. Also ich glaube, das ist einfach ein Linux-Container in einem virtuellen System. Ich glaube, du hast auch da nicht alle Möglichkeiten. Also ich glaube zum Beispiel, du kannst keine Mac-Container hochfahren, um zum Beispiel auch wirklich ein iOS-Build zu machen. Deswegen machen wir halt diesen Android-Build, weil da an der Stelle möglich ist.
Genau, aber es gibt bei GitHub Actions eine Xcode-Build-Action, aber da muss hinten dran am Ende irgendwie ein macOS-System laufen. Ich weiß gar nicht, ob man das bei GitHub dann bezahlt einfach, diese
Minutes. Ja doch, GitHub, das hatte ich mal gelesen. GitHub hat auch macOS.
Dann kam das irgendwann dazu. Also ich glaube, das ist eben
also eine Neuerung. Also für WordPress zum Beispiel wird auch das Projekt mit einem Xcode-Build ausgeführt. Aber das muss dann natürlich auf einer physischen Instanz laufen, wo macOS läuft. Geht ja nicht anders. Also ja, im Endeffekt, wie es jetzt genau aufgebaut ist, ist einem ja auch, also ist ja von komplett intransparent, wie sie es am Ende machen. Aber grundsätzlich werden dort irgendwelche meistens virtuelle Instanzen wahrscheinlich hochgefahren. Also zum Beispiel, kommt immer darauf an, ich meine, es gibt ja auch, das ist jetzt GitHub Actions, ist ja wirklich von GitHub gehostet. Damals, als ich bei Deutschen Bank war, war alles mehr on-premise. Das heißt, man hat eigene Serverinstanzen da gehabt. Das heißt, man hat sich ein CI/CD-Tool eingekauft, hat seine eigenen Server hinten dran stehen und hat dann eben diese Serverressourcen, die man zur Verfügung hat. Also man kann auch nur so viele parallele Builds machen, Tests machen, wie man halt Serverinstanzen da hat. Also und bei GitHub wird es ja zum Beispiel nach Minuten abgerechnet. Also man hat ein Minutenbudget und ich glaube, bei uns sind es, glaube ich, 3000 Minuten, die wir aktuell im Monat so in unserem Bundle mit drin haben. Das heißt, 3000 Minuten können wir Workflows durchführen. Es geht aber wirklich nach der Zeit, die man nutzt. Aber Parallelität ist da keine Einschränkung im Vergleich zu bei On-Premise-Lösungen. Geht halt Parallelität nur so weit, wie man Serverinstanzen überhaupt zur Verfügung hat. Und da war es dann auch so, dass wir dann teilweise bei der Deutschen Bank einfach wir hatten da damals alles komplett auf Mac Minis gemacht, weil wir nur es nur für den nativen Bereich gemacht haben. Da konnten wir einfach alles mit abbilden. Wir konnten sowohl Xcode-Builds als auch Android-Builds mitmachen. Aber ich glaube, in anderen Setups, wo iOS-Builds jetzt nicht der Hauptteil sind, sind dann, glaube ich, manche, keine Ahnung, Mac Minis oder was auch immer, als Teil der Farm dort angeschlossen. Aber es ist ja bei GitHub Actions völlig intransparent.
Habt ihr einen Eindruck, um mal endlich wieder eine Zahlenfrage zu stellen, wie oft passiert da was? Also wie oft kriegt ihr dann eine Nachricht, dass da was kaputt gegangen ist, wenn ihr einen Pull-Request stellt oder wenn ihr pusht? Also jetzt, das ist ja letztendlich...
Das ist Projekt- und Entwicklerabhängig.
Aber, ja. Ja, natürlich, aber ich meine, am Ende ist es doch das...
Ich glaube, ich würde tippen, die Zahlen von mir im Jojo gehen relativ weit auseinander. Und zwar ich würde tippen, Richtung? Beim Jojo passiert weniger als bei mir. Ich sag mal so, bei mir ist das CI-Tool auch ab und zu mal so, ja, ich lass mal das CI-Tool checken. Okay.
Ja. Also
kommt auch ein bisschen auf deinen Workflow an. Ne? Ja. Also hast du deine zum Beispiel die Tests laufen, die Unit-Tests, hast du wirklich die ganze Zeit bei dir laufen? Oder es gibt auch Entwickler, die verlassen sich komplett auf die CI-Chain und sagen, okay, die Tests werden dann ja spätestens da ausgeführt. Ich führe eigentlich nur die Tests aus, die ich gerade selbst entwickle und alles andere lasse ich einfach dann testen und werde schon merken, wenn es fehlt.
Also es kommt eigentlich schon hin und wieder mal vor. Also eigentlich ist es so, dass ich jedes Mal die Tests ausführe, bevor ich, sagen wir, den finalen Pull-Request stelle, um einfach sicherzustellen, da passiert nichts. Aber ja, klar, manchmal übersieht man das auch. Und weißt du, und da kann man sich natürlich auch überlegen, hey, vielleicht will ich ja nicht alle Tests irgendwie ausführen, dass ich zum Beispiel wirklich nur irgendwelche Unit-Tests jetzt irgendwie in diesem Schritt irgendwie ausführe. Und sowas anderes wie zum Beispiel die komplette Test-Suite nochmal auszuführen, passiert dann in einem späteren Step. Je nachdem, wie komplex das wird, weil gerade natürlich, wenn du sagst, du hast UI-Tests jetzt auch im Webbereich, ja. Die dauern dann eine gewisse Zeit, die willst du vielleicht nicht in jedem Pull-Request verifizieren, sondern nur vielleicht in einem finalen Deploy-Step oder so davor nochmal sicherstellen.
Okay, aber letztendlich, ich meine, das ist ja dann Arbeitszeit, die man spart irgendwo.
Ja.
Weil ich meine, das ist ja sonst das, wo es dann danach dann Probleme gäbe und man sich dann irgendwann Gedanken machen muss, wenn da irgendwas gemerged ist und so weiter. Das ist ja der Vorteil am Ende, warum man es macht.
Auch das Aufsetzen natürlich, gerade so mit sowas wie GitHub Actions, aber auch anderen CI-Systemen, die sagen wir extern jetzt auf irgendwelche Trigger dann reagieren, ist einfach das, man muss natürlich die Tests schreiben, um eine möglichst gute Testabdeckung zu haben, aber ansonsten dieses Einrichten ist ja dann eigentlich ein ganz kleiner Schritt noch, um dann, sagen wir, diese Unterstützung für dieses kontinuierliche Bauen dann zu haben.
Aber es hat wirklich auch viele Vorteile, viel davon zu automatisieren, zum Beispiel eine Sache, die damals, als ich bei WordPress war, wirklich ein cooles Feature war, ist Teil unserer CI-Chain ist, war am Ende das Bilden, das Testen und auch wir haben einen sogenannten Playground immer released. Also Playground ist bei uns ein Tool, wo man jegliche Screen-Situationen aus wie so eine Art Library einfach ansteuern kann. Also es ist ein Web-Tool, das man aufmacht, wo man einfach alle Screens gelistet, auf die man einfach draufgehen kann und verschiedene States sich anschauen kann, weil wir viele Screens schwierig nachstellbar sind, wenn man einfach die App öffnet und testet. Und das ist unser Tool, also der Review-Prozess bei uns war so, dass ein Pull-Request einerseits technisch gereviewt wird von den Entwicklern, aber andererseits natürlich auch ein Design-Review irgendwie dazugehört. Und da war es halt super cool, dass wir das zum Beispiel GitHub Actions automatisch, wir haben auf Firebase Hosting hatten wir diesen Playground und da konnten immer, haben wir verschiedene Instanzen für jeden Pull-Request erstellt, sodass man sich wirklich den State angucken kann, wie sehen denn eigentlich die Screens in diesem Pull-Request aus. Das heißt, bei jedem Pull-Request, der erstellt wurde, konnte man einerseits ein technisches Review machen, andererseits hat die GitHub Action automatisch als Kommentar in den Pull-Request einen Link zu unserem Playground geschickt, der wirklich nur den Stand von diesem Pull-Request anzeigt. Den konnte man der Designerin schicken und hat da direkt auch sein Design-Review bekommen, was vorher immer so ein manueller Prozess war. Also das sind so Schritte, wo man merkt so, ja, wir hatten vorher nur ein Environment, wo dieser Playground war, dann haben wir uns gegenseitig drüber deployed, man musste sich abstimmen, dann war es oftmals so manuell, dass Leute keine Lust hatten, das unbedingt zu machen, wenn es nicht unbedingt sein musste. Macht es so bei großen Designänderungen. Aber das sind so Dinge, wo man direkt merkt, wenn man das kontinuierlich macht, dann ist das einfach, das bringt es keinerlei Schmerzen mit, sich es einfach zu tun. Und es hat so viel auch für die Kommunikation zwischen Design und Dev getan, dass das einfach automatisiert war und man sich immer wirklich einen aktuellen Stand anschauen konnte und so super leicht ein Design-Review machen konnte, was oftmals vorher auch unter den Tisch gefallen ist, glaube ich, wo der Punkt auch ein bisschen die Komplexität war, einen gemeinsamen Stand zu haben, über den man sprechen kann.
Ja. Das geht fast schon ein bisschen im Bereich Continuous Deployment, weil das natürlich auch gerade darum geht, wie mache ich sozusagen dieses interne Continuous Deployment. Aber ist nämlich genau eine Fragestellung, was du jetzt aufgegriffen hast, die wir uns gerade gestellt haben. Wir haben natürlich die Herausforderung, also bei Web-Applikationen ist es einfacher, irgendwo nochmal eine Version der App irgendwie hochzufahren. Wenn du jetzt eine mobile App hast, du hast irgendwie dann, sagen wir mal, dein Beta-Tester-Channel, ob es jetzt irgendwie Testflight ist oder natürlich auch der App Store oder irgendein anderes Tool, da kannst du nicht so einfach irgendwie neue Versionen erstellen. Oder kannst du natürlich schon, aber willst du das eigentlich für jeden Release machen? Also bei uns ist das ein bisschen nachgelagert und ich glaube, wir gehen eigentlich gleich jetzt eigentlich in dieses kontinuierliche Deployment jetzt über, weil das eigentlich natürlich sinnvollerweise jetzt die Fortführung ist. Also wie ich es eben schon gesagt
habe. Wo wir erst in Continuous Delivery übergehen würden und dann in Continuous
Delivery. Ja, genau. Nee, Continuous genau Delivery. Ja, ich trenne das meistens nicht so klar von den Begriffen, ja, aber du hast es eigentlich sehr gut vorher definiert, oder Dennis, du definiert, dass es eigentlich da diese Trennung gibt, in Continuous Delivery. Weil das ist natürlich ein wichtiger Aspekt von diesem Continuous Delivery, dass wir sagen, wir möchten natürlich gerade für interne Tester, für Stakeholder irgendwie auch so schnell wie möglich irgendwie eine neue Version zur Verfügung stellen. Und das passiert momentan bei uns eben eigentlich immer erst, wenn jetzt zum Beispiel ein Pull-Request dann auf Develop gemerged ist. Und dann sagen wir letztendlich, diese Version wird sozusagen auch automatisch irgendwie bereitgestellt. Das passiert uns, das hatten wir auch eine ganze Zeit lang eben an der Stelle über GitHub Actions, weil auch da kann man letztendlich irgendwie eine Version zu Testflight hochladen, man kann auch eine Version zu in den App Store hochladen auf den internen Test Track. Das haben wir jetzt aber an ein externes Tool ausgelagert, CodeMagic, da können wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen, was das eigentlich macht. Aber wir haben immer nur diesen einen Stand von Develop. Und ja, und da haben wir uns auch überlegt, also oftmals ist es so, dass wir eigentlich gerne vorher mit dem Designer eigentlich schon über einen gewissen Zustand irgendwie reden möchten und teilweise natürlich auch Develop beim nächsten Release-Zyklus gleich mit rausgeht und es nicht sichergestellt ist, hey, sollte das Feature, ist das überhaupt schon sozusagen von den Stakeholdern abgenommen oder ist es etwas noch irgendwie wartet? Und da haben wir jetzt überlegt, dass wir eigentlich, sagen wir mal, so einen Schritt irgendwie in Richtung Continuous Deployment oder ein Feature nutzen und sagen, hey, wir arbeiten da sehr stark mit Feature Flex und schalten einfach bestimmte Bereiche halt hinter so einen Feature Flex, sodass halt der Stakeholder sich das angucken kann, aber dass zum Beispiel auf dem Produktionssystem immer per Default auf False gesetzt wird, irgendwie für neue Features. Genau, also internes Continuous Delivery ist eigentlich dafür gedacht, halt wirklich die internen Stakeholder eben eine vorläufige App-Version irgendwie zur Verfügung zu stellen, also den Next Release Candidate sozusagen zum Preview irgendwie vorzubereiten.
Mhm. Lass uns doch an der Stelle vielleicht mal ganz kurz auf die Tools eingehen, oder? Was wir da in der Vergangenheit zumindest benutzt haben, was wir heute benutzen. Also, weil ich glaube ja, also Buddybuild ist ja eine Sache, die wir relativ lange im Einsatz dafür hatten.
Buddybuild ist aber nur für iOS.
Genau, Buddybuild ist nur für iOS und Buddybuild wurde ja dann auch irgendwann von Apple gekauft. Mhm. Oder beziehungsweise, nee, anfangs war Buddybuild tatsächlich für Android und iOS. Mhm. Also die haben beides bedient. Dann hat Apple das gekauft, dann haben sie irgendwann den Android-Support abgeschaltet. und tatsächlich ist er jetzt dann bei der WWDC Xcode Cloud announced worden.
Okay.
Und das wiederum ist dann, also das ist dann vom Buddybuild, ich habe tatsächlich auch jetzt vom Buddybuild-Team noch eine E-Mail bekommen, dass jetzt Xcode Cloud announced wurde. Also das ist irgendwie intern schon so ein bisschen weitergelaufen. Aber letztendlich ist das jetzt aufgegangen in Xcode Cloud, wo von Apple selbst praktisch diese ganze Pipeline dann angeboten wird, dass automatische Tests auf X-Geräten, Simulatoren und sowas alles in der Cloud automatisch passiert. Das hat man in der Folge schon festgestellt, das wird noch ein bisschen dauern, bis es so lang ist. Das ist erstmal noch, glaube ich, ganz am Anfang eine geschlossene Beta. Und ja, soll erst im Laufe des nächsten Jahres tatsächlich dann für alle verfügbar sein. Mhm. Aber das ist letztendlich Apples Antwort darauf, genau, das alles paralleles Testen, alles integriert in Xcode für den iOS-Bereich dann zukünftig einfacher zu machen. Genau.
Aber was du gerade angesprochen hast, ist aber auch ein interessanter Punkt noch für die Testkanalitäten. Also gerade zu sagen, hey, ich will meine Applikation auch nicht nur auf einem Gerät irgendwie laufen lassen, sondern ich will das auf einer Device-Farm laufen lassen und das wirklich auf verschiedenen Prozessorgattungen, Geräteklassen irgendwie mal testen, wie ist es dann? Und das ist natürlich auch etwas, wo wir sagen, hey, da haben wir auf jeden Fall deutlich Potenzial, uns zu verbessern, weil das machen wir ab und zu mal manuell, wenn wir gerade irgendwie jetzt ein neues Release irgendwie fahren oder auch ein komplett neues Feature irgendwie ausrollen, aber das ist noch nichts, was automatisiert ist und sowas natürlich noch zu integrieren, wäre natürlich am Ende auch noch super sinnvoll.
Ja, ich finde generell auch so ein bisschen im Kontext zu setzen, ich glaube beim gesamten Thema Continuous Integration und Continuous Deployment, wir sind auf einem Stand, glaube ich, der gut das widerspiegelt, was wir benötigen an Automatisierung, aber wir sind auf jeden Fall nicht dort, wo man sagen kann, das ist wirklich Top-Notch-Automatisierung, was CI und CD angeht an einigen Stellen. So, also dadurch, dass wir, man muss natürlich auch sagen, wir sind eine Firma mit wenig Mitarbeitern, die das sehr bewusst gemacht haben, um irgendwie ja möglichst die richtigen Leute am richtigen Projekt arbeiten zu lassen und an einigen Stellen dadurch vielleicht ja uns Automatisierung ersparen können, so. Aber genau, einfach nur ein bisschen so kontextmäßig, wir haben auf jeden Fall an einigen Stellen auch noch Potenzial und sozusagen Device Farm Testing ist auf jeden Fall eines der Potenziale, die man da, glaube ich, nennen kann. Aber kommen wir vielleicht, je weiter wir in Richtung Continuous Deployment kommen, auch noch in mehr Potenziale rein.
Gut, aber wir waren noch bei den Tools, die es noch so gibt.
Genau, also Buddybuild war, glaube ich, für die iOS-Welt einfach ziemlich cool, ja. Weil da das komplett auf Macs und dafür optimiert und sowas, direkt zur Testzeit hochladen mit Signieren und so, war zumindest sehr schnell mit vorne dabei.
Ja.
Also ich meine auch eins der Zeichen, warum sie dann von Apple gekauft wurden.
Ich glaube auch, der ganze Prozess ist auf iOS immer deutlich komplizierter also gefühlt als Android, also das mit dem Zertifikat.
Klar, mit dem ganzen Zertifikatgedöns und so weiter. Ja. Von daher stelle ich mir das so gedanklich, wenn das irgendwann mal alles in Xcode ist und das alles von Apple gemanagt wird, schon auch mal sehr angenehm vor für die Zukunft. Genau, ich glaube, parallel hatten wir immer Bitrise noch.
Genau, Bitrise hatten wir immer letztendlich für das Android-Projekt, weil wir das eben dann nicht mehr irgendwann auf Buddybuild laufen lassen konnten. Dann hatten wir sehr lange Zeit eigentlich Bitrise genutzt. Mir ist gerade aufgefallen, das Projekt läuft auch immer noch.
Okay. Können wir vielleicht mal abgelegen.
Ja, genau, weil inzwischen gerade natürlich jetzt mit der ja, Migration oder letztlich mit der Portierung von 4Pixel und Word sind wir eben dann zu CodeMagic übergangen. Also beide Tools, auch Bitrise, haben eine sehr gute Unterstützung eigentlich von Flutter-Projekten. Und da hat man ja eigentlich so ein bisschen andere Anforderungen. Also vorher waren es ja irgendwie so zwei Stränge von iOS und Android ab. Und jetzt hast du natürlich eine Codebasis, woraus dann zwei Projekte entstehen. Und deswegen willst du natürlich auch etwas haben, was eigentlich diesen Ansprüchen dann genügt. Und CodeMagic hat eine sehr gute Integration irgendwie ja, bereitgestellt, sodass wir gesagt haben, hey, wir haben es ausgeprobt, waren eigentlich sehr zufrieden und deswegen nutzen wir eigentlich.
Kannst du für mich immer noch mal, ich verstehe nicht komplett, ihr habt einen Teil in GitHub Actions,
genau. Oder dann GitHub Actions machen eigentlich nur für uns den Continuous Integration Part, also sozusagen das Bauen der App, was halt dieser reine AOP-Build ist eigentlich oder der Build eigentlich nur testen soll, ob, sagen wir, die Projektkonfiguration irgendwie stimmt, aber das eigentliche Bauen der App und auch, sagen wir, dann das Bereitstellen an die Beta-Tester, an die internen Tester, aber auch vielleicht das Vorbereiten der App-Store-Version läuft dann über dieses CodeMagic. Und CodeMagic lauscht genauso wie GitHub Actions einfach auf diese GitHub-Trigger. Also da heißt es, wenn ich zum Beispiel einen Push auf Develop mache, läuft da einfach auch so ein genannter Workflow und diesen Workflow ist einfach beschrieben und das ist einfach da auf der CodeMagic-Seite für Flutter-Projekte wirklich so ein paar Konfigurationseinstellungen, die ich dort machen muss, läuft da eben los. Für uns ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, wir haben eben da, ja, das ist eigentlich dann später erst wichtig, wir haben natürlich mit Vierbilder ein Wort 8 Sprachversionen, die wir unterstützen müssen. Das heißt zum Beispiel ein Produktionsbild, den führen wir nicht einmal aus, sondern wir führen ihn 8-mal aus. Und natürlich für beide Plattformen, also insgesamt eigentlich 16 Apps, die wir mit jedem Release dann irgendwie bereitstellen. Aber zum Beispiel das Develop, der Develop-Hook, der würde immer nur die deutsche Version eben bereitstellen und dann eben auf Testflight oder über den Internal Test Track eben auf
im Play Store
genau bereitstellen.
Ja, also das sind ja so noch diese beiden, vielleicht um die Begrifflichkeiten nochmal. Also bei iOS nutzt man ja Testflight, was eine App letztendlich auch ist für iOS, um interne Builds zu verbreiten, weil man das nicht einfach mit runterladen oder sowas machen kann. Und im Play Store-Umfeld bei Google ist es, bei Android ist es eben diese Internal Test Tracks, wo man dann Tester einladen kann und die können dann einfach sich diese Version auf die Geräte runterladen und daran testen.
Genau, also bei Android gibt es da eben, sagen wir, diese beiden Versionen. Es gibt den Alpha-Track, da kannst du sozusagen die Leute explizit einladen, oder es gibt den Internal Test Track, der natürlich auch begrenzt ist. Du kannst aber auch irgendwann sagen, es gibt diesen Beta-Track, wo du halt entweder sagen kannst, es ist komplett öffentlich, also Leute, die sozusagen für das Beta-Programm irgendwie von dem Play Store angemeldet haben, die können auch deine App dann früher spielen und testen. Oder du kannst es auch so limitieren, dass es eigentlich nur für Leute mit Einladung dann sichtbar ist. Ist aber dann, sagen wir, von der Anzahl dann nicht mehr begrenzt.
Genau. Wobei wir das noch nie genutzt haben, soweit ich weiß.
Nee.
Also diesen Beta-Track von den Plattformen haben wir noch nicht genutzt. Aber natürlich.
Da liegt es für Versionen, aber ich glaube, wir haben das da einfach nur mal hingelegt. Also.
Ja. Aber wir releasen auch nicht immer zu 100% gleich, aber das ist dann ein Thema, wo wir gleich noch hinkommen. Die Frage, ob wir das noch, gibt es da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Na, also das heißt, für unser Flutter-Projekt ist es so, dass wir da CodeMagic einsetzen, weil das dann nämlich die verschiedensten Versionen letztendlich für Android und iOS bauen kann. Und Fabi, für unsere anderen nutzen wir dann nur die GitHub Actions, ne? Die da tatsächlich am Ende auch die Apps bereitstellen.
Also auf jeden Fall bis ja, genau, ja, Testversionen auf jeden Fall bereitstellen.
Es gibt natürlich noch so andere, also was wir jetzt eben angesprochen haben, sind die sogenannten All-in-One-Lösungen, die sozusagen das ganze Toolchain, die irgendwie mitbringen. Da gibt es, glaube ich, noch AppCircle als letzten großen Mitbewerber, den es da am Markt gibt. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wo du halt jedes andere CI-System irgendwie nutzen könntest und dann eigentlich Fastlane, das ist, glaube ich, so das bekannteste, der Platz jetzt für das Bauen von Applikationen dann nutzt. Also das ist dann eher wirklich ein allgemeines Continuous Integration System, wo du dann sozusagen speziell Fastlane nutzt, um halt, sagen wir, diese Mobile App Integrations und Deployments dann zu machen.
Ja. Fastlane von gutem Felix Krause. Fastlane, das ist ja noch meine Zeit, meine Entwicklerzeit sozusagen. Das geht schon echt ein paar Jahre zurück, aber ich fand das damals sehr cool, weil es tatsächlich, also ja, Felix Krause heißt der, der das ursprünglich mal gebaut hat. Und das ist einer von diesen Entwicklern, die ich immer sehr faszinierend fand, weil das praktisch so ein Wochenendprojekt war. Weißt du, der hat irgendwie parallel noch bei, weiß ich nicht, Facebook und weiß ich nicht wo gearbeitet und hat dann irgendwie festgestellt, das ist nicht so cool und hat dann Fastlane irgendwie ins Leben gerufen. Und ist dann noch zusätzlich auf Konferenzen rumgetourt und so. Auf jeden Fall krass, was daraus dann entstanden ist. Am Anfang eben auch konzentriert auf iOS und diesen Prozess gerade, alles mit der ne, Zertifikaten, was da alles gibt, das Ganze zu optimieren und dann irgendwann eben viel, viel breiter aufgestellt und gibt es noch viele, viele Funktionalitäten, die heute ne, mit noch dabei sind, dass Screenshots automatisch irgendwie aufgenommen werden können. Ja, das die ganzen Metadaten für den Play, für die Stores irgendwo abgelegt werden. Also alles tatsächlich rund um Apps, um Mobile-Apps, viel darum, außenrum zu automatisieren. Es nennt sich irgendwie das Ziel von Fastlane gewesen.
Ja, vielleicht auch kurz, weil ich ja gesagt habe, ist alles bei GitHub Actions, was jetzt nur bei für WordPress angeht, aber im Endeffekt wird bei iOS und Android dann auch Fastlane angesprochen als letzter Step in GitHub Actions. Also es läuft dann auch über Fastlane.
Mhm. Dann um das hochzuladen, ne, zu den Stores dann.
Ja. Genau, ich glaube, oftmals läuft das Bilden dann darüber oder manchmal wird das Bilden auch vorgeschaltet. Dafür braucht man natürlich nicht unbedingt jetzt die Git, also das Fastlane, das bringt natürlich so ein paar Sachen irgendwie kapselt schon mit, aber eigentlich ist dann mal dieses Hochladen dann der Part.
Genau, ich glaube, wir machen den, im Continuous Integration passiert der Build in GitHub Actions, aber ich glaube, wirklich beim Deploy machen wir dann alles auf Fastlane, glaube ich, weil es ein Ticken einfacher war, glaube ich, es komplett über Fastlane zu machen. Aber da weiß ich nicht genau, wie der Flow da ist. Auf jeden Fall beim Continuous Integration Part, wo wir einfach nur ein Build von iOS und Android machen, da machen wir wirklich ein Xcode-Build auf GitHub Actions. Aber spätestens den Distribution-Teil, hier in der Beschreibung heißt er auch Build in Distribute. Also ich glaube, wir machen ein Build, wenn wir wirklich dann den Build bauen, der deployed wird, machen wir alles komplett auf Fastlane, nur getriggert über GitHub Actions.
Hm. Also ich glaube, fast in allen unseren Projekten haben wir eigentlich so eine Fastlane-Konfiguration, zumindest in den alten Projekten. Also es war schon unser Tool der Wahl und hat ja auch wirklich einige Sachen wirklich deutlich verbessert und vereinfacht. Aber du sagtest, du hast es ja vorhin angesprochen, es war eigentlich primär eigentlich so erstmal der Fokus auf iOS. Gell? Und erstmal war sozusagen auch das ganze Tooling eigentlich darauf ausgerichtet, eigentlich diesen iOS-Release-Prozess irgendwie zu verbessern. Wahrscheinlich auch, weil das bei iOS immer viel komplizierter war. Also das merkt man schon allein, irgendwie wenn man ja, mit der Play-Konsole irgendwie arbeitet, das ist alles so gefühlt irgendwie deutlich einfacher und zugänglicher und gerade so dieses ganze Bauen mit den Zertifikaten, was du schon erwähnt hast, auf iOS ist irgendwie deutlich komplizierter.
Ja, und was mir gar nicht, es ist echt alles schon ganz schön lange her, aber Fastlane ist mittlerweile auch von Google, ne? Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre, dass Google das übernommen hat.
Das wusste ich auch gar nicht. Und ja, Fastlane kannst du natürlich dann mit allen möglichen Tools nutzen. Also du kannst es, wie du es eben gesagt hast, Fabi, das läuft auch bei euch einfach in den GitHub Actions, dass es dann irgendwie dann bestimmte Prozesse ausführt. Und du kannst natürlich auch jedes andere CI-System wie GitLab, Jenkins, Cyrus, Travis, in allen diesen Systemen kannst du, ist entweder Fastlane direkt verfügbar, weil es einfach so dieses etablierte Tool ist, oder du kannst es natürlich über eine entsprechende Action runterladen und installieren. Aber ja, darüber ist eigentlich alles möglich. Und wie wir auch schon angesprochen hast, es ist einfach ein ganzes Universum eigentlich an Tools, was du damit machen kannst. Also zum einen gibt es, glaube ich, dieses, nannte sich früher Supply und Deliver. Das eine ist eben für das iOS-Deployment zuständig, das andere für das Play Store-Deployment. Und nutzen drunter natürlich also verschiedene APIs dann zum Beispiel gerade auf der iOS-Seite, um das alles auszuführen. Also früher lief ja das über das iTunes Connect, was es ja so gar nicht mehr gibt. Das ist ja alles in App Store Connect aufgegangen. Aber ich glaube, gerade wenn du jetzt dich über so ein Passwort noch anmeldest, musst du dich trotzdem noch irgendwie über die iTunes API eigentlich authentifizieren, um dann über App Store Connect die weiteren Operationen zu machen. Teilweise sind auch Funktionalitäten wohl irgendwie rausgefallen. Also es ist so zum Beispiel, dass du bei iOS, wenn eine Version jetzt gereviewt wurde, die nicht automatisch eigentlich in Phase Release überführen kannst. Also da gibt es dann einen Workaround, dass du sagst, hey, du machst einen zeitlich definierten Release, der in der Vergangenheit liegt und dann greift natürlich dann irgendwie der Play App Store das auf und release dann deine App, aber es ist zum Beispiel jetzt nicht so einfach möglich, das irgendwie über die API von dem App Store Connect irgendwie raus anzusteuern. Ob sie es bewusst gemacht haben oder nicht. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Herausforderung, mit der Fastlane da eigentlich kämpft, dass halt APIs geändert werden, sich ändern. Und du musst halt immer versuchen, sagen wir, alle Use Cases, die der User irgendwie da draußen mit Fastlane gebaut haben, zu unterstützen. Also es war ein großer Aufwand eigentlich, das so konsistent zu halten und diese Funktionalität, die irgendwie mal bereitstand, immer wieder bereitzustellen. Mhm. Ja, von der Konfiguration ist es, ja, es ist in Ruby geschrieben. Ich glaube, das ist immer vielleicht so eine gewisse Herausforderung, weil man muss, also wenn wir ein bisschen Fastlane erklären, wie das eigentlich definiert wird, man hat natürlich zum einen irgendwie so eine App-Konfiguration. Es gibt da zwei Dateien. Das ist einmal das App-File, das hinterlegt so allgemeine Daten eigentlich zu der App, wie den Package-Name auf Android oder die Apple-ID und die Team-ID, die du für iOS brauchst. Und dann gibt es ein sogenanntes Fast-File und das Fastlane-File, das ist, kannst du alles in Ruby-Syntax schreiben, definierst du deine Lanes. Und eine Lane ist sowas wie ein Workflow, wie wir es vorher hatten. Also einfach zu sagen, du kannst dem Workflow einen Namen geben und der Workflow führt dann irgendwelche Operationen aus und kann sich natürlich an dieser Fastlane-Bibliothek, alles, was da drin steckt, irgendwie bedienen und sowas zum Beispiel ausführen wie Build iOS App, Apply to Test Flight, alles, was du halt brauchst, um, sagen wir, dann die spezifischen Sachen anzusprechen. Und das ist dann in diesen beiden Paketen Deliver und Supply irgendwie gekapselt. Aber es gibt noch so viel mehr darüber hinaus, du hast es vorhin angesprochen, du kannst tatsächlich Screenshot-Generierung damit automatisieren. Ich weiß gar nicht, was du noch alles machen kannst, aber ja.
Aber dann kam Jojo und er hat gesagt, oh, wir brauchen was, was noch, nee, wir sagen gar nicht besser, was anders ist als Fastlane, was ein bisschen einen anderen Use Case vielleicht abdeckt und hinten raus noch was macht, oder? Hinten
raus was macht.
Achtung.
Ja, wir haben uns ein kleines Tool geschrieben, das nennt sich in Anlehnung an Fastlane Fast Track. Und man sieht es an Fastlane, ich hatte es vorhin irgendwie angesprochen, es ist eigentlich aus der iOS-Welt entstanden und sag mal, das, was für Android dann irgendwie an Support irgendwie hinzugefügt wurde, ist halt so ein bisschen angeflanscht worden gefühlt. Das heißt zum Beispiel, man hat irgendwie diese Trennung von der Konfiguration zwischen iOS und Android, wie die Release Notes abgelegt werden. Das sind unterschiedliche Formate. Das heißt, man muss zum Beispiel die Release Notes in zwei unterschiedlichen Formaten pflegen, die man mit irgendwie rausbringen möchte. Zum anderen ist es auch so, in einem Flutter-Projekt hat man natürlich einen anderen Kontext, dass man eigentlich eine Cross-Plattform-Codebasis hat und letztendlich nur diese beiden plattformspezifischen Apps daraus generiert. Aber eigentlich, ja, das bisschen mehr vielleicht gebündelt haben will. Also momentan, es gibt auch, sagen wir, einen gesamten Abschnitt in der Flutter-Dokumentation, wie man das Setup mit Fastlane macht. Also ist, sagen wir, noch die präferierte Version auch, wo ich jetzt erfahre, dass es zu Google gehört, macht vielleicht mehr Sinn, dass sie das nochmal so explizit beschreiben. Ich habe einen Android- und iOS-Ordner, Unterordner in einem Flutter-Projekt und dass ich natürlich meine plattformspezifische Konfiguration für Fastlane eigentlich dort hinterlege. Das heißt, ich definiere dort auch zwei Fastlane-Projekte, nämlich einmal für den Android und für den iOS-Teil. Und wir hatten halt das große Problem, wie ich es vorhin erwähnt habe, wir haben eigentlich 8 verschiedene Sprachversionen für die beiden Plattformen. Und dass wir haben erstmal angefangen, so wie wir es bisher auch immer gemacht haben oder auch, sagen wir, in der alten Verpix-Version hatten, dass wir diese ganze Konfiguration auf Fastlane vorgenommen haben. Und was wir vor allem gemerkt haben, ich hatte vorhin schon gesagt, also eigentlich macht dieses Code-Magic unseres Continuous Delivery. Das heißt, der greift letztendlich beim Push eines Tags auf den Master Branch, greift er die Version auf und baut daraus letztendlich die beiden App Store und Play Store Versionen und lädt sie dann auf den Play Store zum Beispiel in den Internal Test Track und erstellt auf der iOS-Seite die Test-Flight-Version. Das heißt, das ist eigentlich schon etwas, was komplett eigentlich dieses Tool für uns übernimmt und wir hatten immer das Problem, aber hey, wir haben jetzt diese 8 oder 16 verschiedenen Apps, die wir noch releasen müssen. Und das war halt in der Vergangenheit immer ein sehr starker manueller Prozess, dass wir halt immer sagen mussten, okay, wir haben da auch einen gewissen Release, das hattest du vorhin mal angesprochen, es gibt ja auf beiden Plattformen die Möglichkeiten halt dieses gestagten Rollouts, heißt es auf Android, das heißt Phase Released auf iOS, also im App Store, dass wir das erstmal zu einem gewissen Prozentsatz der User erst überhaupt ausrollen, weil, wie Fabi es vorhin sagte, manche Fehler findest du erst immer eigentlich in der Live-Version und deswegen lieber immer ein bisschen vorsichtig ausrollen und wir haben uns da, sagen wir, so eine Art, so ein Schema definiert, okay, am ersten Tag des Releases rollen wir erstmal Android eben zu 10% aus. iOS, die Review-Zeiten, das hat mir auch gelegt, da gibt es halt sozusagen diesen anderen Prozess. Wir haben für jede App-Version eigentlich ein manuelles Review des Review-Teams und da muss man oftmals irgendwie aktuell 1 bis 1,5 Tage warten, bevor man überhaupt erstmal eine Version hat, die man irgendwie zum Teil ausrollen kann. Dadurch, dass wir eigentlich jetzt nur noch weil wir Fehler eigentlich in der gemeinsamen Codebasis erwarten, sagen wir, okay, dann releasen wir einfach erstmal hier Android am ersten Tag gleich zu 10% und alles, was kritisch ist und wir dort schon finden, das fixen wir dann. Aber auch da wollten wir das in verschiedenen Märkten deployen. Also es waren immer solche Schritte, die man manuell machen musste. Du musst jetzt einmal in einer dieser Sprachversionen letztendlich auf den Release gehen, musst einmal diese Promotion aus dem Internal Test Track für diese Version manuell machen. Man hatte jedes Mal letztendlich für diese 8 Sprachversionen letztendlich dieses gleiche Prozedere. Und genau, wir haben uns ein kleines Tool geschrieben, was auch in Dart geschrieben ist, wenn wir für Flutter entwickeln und das halt dann auch sagen wir, diese Flutter-spezifische Sachen eben besser abbilden möchte. Und ist so ein bisschen auch an, sagen wir mal, ein Flutter-Projekt angelehnt. Also es liest zum Beispiel automatisch diese PubSpec-YAML aus und holt sich da den aktuellen Version-String raus. Das ist das, worüber natürlich oftmals sozusagen die Projektinformationen, also sagen wir mal, die App-Versionen dann auch erstellt werden, dass man sagt, okay, ich nehme für eine App-Version wirklich, sagen wir mal, so diesen Version-String und nehme dann für meine Release-Nummer halt diese Bild-Nummer, die halt erzeugt wird. Und genau das kann man ja über so einen Version-String, der halt in der PubSpec-YAML eben vorgehalten wird, eben abbilden, dass ich immer sozusagen hier dieses Semantic-Versioning vorne nutzen, um halt, sagen wir mal, diese Major-, Minor- und Patch-Version zu definieren, die auch dann in den Version-String der App-Version geht. Und dann habe ich jetzt für meinen entsprechenden Bild einfach hinten den Teil hinter dem Plus, um zu identifizieren, was ist das für eine Bildnummer. Und sowas greift zum Beispiel dann das Fast Track auf und kann halt dadurch halt manche Befehle deutlich einfacher machen, weil es halt immer genau weiß, hey, welche Version erwarte ich denn eigentlich immer auf diesen Track? Und was eben das Tool eben an der Stelle macht, oder warum haben wir es überhaupt geschrieben? Ich habe es so ein bisschen beschrieben, es war halt so ein bisschen Problematik. Wir haben alles begonnen, das irgendwie auf Fastlane aufzubauen und haben dann eben festgestellt, hey, für die 8 Versionen haben wir einfach super viele Konfigurationsdateien, weil das in Fastlane so gehandelt wird, dass du halt immer, sag mal, so ein App-File für eine App generierst und wir haben halt dann diese 16 verschiedenen App-Files, die eigentlich dann irgendwie vorgehalten werden. Okay, 16
Stück ist nicht meine Frage gewesen. 16 Files hattet ihr in Fastlane.
Ja. Mhm. Und das war allein von der Konfiguration irgendwie deutlich aufwendig. Dann war es so, dass wir sehr viel eigene Logik, weil wir gerade dieses Handling, also wir wollten ja eigentlich nur diesen finalen Release-Prozess eigentlich daran anschließen, was natürlich alles irgendwo in diesen Fastlane-Bibliotheken irgendwie versteckt ist. Aber gerade dieses Handling von, ich muss jetzt irgendwie diesen Phase-Release automatisch starten, was jetzt irgendwie nicht abgedeckt wird. Also das wird so eigentlich gar nicht von in Fastlane tun abgebildet. Da muss ich direkt gehen. Die Spaceship nennt sich das in Fastlane. Das ist sozusagen der Wrapper von der App Store Connect API. Muss ich direkt mit der Seite kommunizieren und das muss ich alles in Ruby machen. Ich muss auch zugeben, ich bin kein großer Fan von Ruby. Ich bin nie damit warm geworden. Also es ist erstmal eine Sprache, wo du im normalen Entwicklerumfeld vielleicht nicht so den direkten Zugang hast. Du hast natürlich viele Templates, die du nutzen kannst, aber es war schon eine gewisse Hürde von uns letztendlich, diese Funktionalität irgendwie zu bauen. Zum anderen war es auch so, die Ausführungszeiten waren einfach manchmal sehr, sehr langsam. Es gibt da bestimmte Operationen, die Fastlane einfach so macht. Also das heißt, wenn du irgendwie Projekt anlegst, dann lädt er erstmal immer sozusagen alle Dateien, die irgendwie für die Version oder für die Applikation hinterlegt sind, lädt er automatisch runter. Er gleicht das jedes Mal ab. Und das hat einfach so, sagen wir, das für das, was wir eigentlich nutzen wollten, eigentlich sehr, sehr langsam gemacht. Und wir mussten auch, weil wir auch eine spezielle Ausgabe haben wollten, wir sollten uns einfach sehr stark auf die Informationen reduzieren und Fastlane ist da einfach sehr gesprächig, mussten wir eigentlich nochmal einen Wrapper oben drüber schreiben, der alle unnötigen Informationen eigentlich rausgefiltert hat und nur die Ausgaben uns geliefert hat, die wir hatten. Also wir haben es dann gar nicht, sagen wir, final genutzt, wir haben es auf der Android-Seite genutzt, aber hatten schon dadurch gefühlt, das fühlt sich nicht so richtig an und deswegen Fasttrack ist eigentlich ein Tool, was halt auf der einen Seite einfach dieses Google APIs nutzt. Da gibt es von auf Dart so ein Google APIs Package und das wrappt eigentlich nur den REST Client für alle Google APIs. Und auf iOS haben wir aber auch, sagen wir, eine eigene App Store Connect Client geschrieben, der sozusagen die notwendigen Funktionalitäten von der App Store Connect API eben abbildet. Und wir können jetzt verschiedene Sachen damit machen. Also auf Android können wir zum einen sagen, okay, das gesamte System wird erstmal, wir können den Release-Status abfragen. Das ist halt für uns einfach, wenn wir halt, sagen wir, in diesem kontinuierlichen Release-Prozess sind, wollen wir wissen, okay, wir haben jetzt welche Version in welchem Land oder welche App-Version ist zu wie viel Prozent jetzt ausgerollt. Das heißt, in unserer Konfiguration können wir sagen, ich habe jetzt nicht nur eine App konfiguriert, sondern ich habe sozusagen diese mehreren Apps konfiguriert. Und bei dem Ausführen des Befehls wird sozusagen diese Konfiguration irgendwie mitgenommen und aufgenommen. Und ich würde jetzt für alle 8 Version zum Beispiel für den Play Store jetzt mir den Release-Status irgendwie angucken, zu wie viel Prozent ist das ausgerollt. Ist für da einfach für uns immer ein sehr hilfreiches Feature, um sich irgendwie sicherzustellen, weil vorher war es immer so ein bisschen unklar, wo habe ich jetzt was, zu wie viel Prozent released, und so sehe ich das eben für alle Versionen auf einen Blick. Dann kann ich auch noch sagen, ich überführe eigentlich jetzt zum Beispiel etwas, was uns CodeMagic vorbereitet hat und auf einem internen Test-Track abgelegt hat. Das möchte ich jetzt als auf dem Projection-Track promoten, nennt sich das, und möchte es auch vielleicht zu 5 oder 10% eben der Benutzer ausrollen. Das kann man auch konfigurieren, was sozusagen diese initiale Rollout-Größe ist, sodass wir auch da wirklich nur einen Befehl irgendwie ausführen können. Wir können es immer auf eine App-Version einschränken, aber wir können auch sagen, hey, release einfach alle Apps jetzt zu 10%, 20% der Nutzer.
Zum Beispiel, das CodeMagic baut dann aber alle eure 16 Versionen oder macht FastTrack auch einen Teil des Bounds?
Genau, das ist so hinterlegt in CodeMagic, dass wir sozusagen alle diese 16 Versionen vorbereitet und abgelegt bekommen. Also das heißt, wir greifen das eigentlich nur noch auf.
Ja, und FastTrack ist hauptsächlich für das Managen der Rollouts auf den beiden Stores.
Genau. Also was man nicht mehr machen muss, man muss eigentlich nicht mehr in den Play Store reingehen, da irgendwas manuell irgendwie umstellen und wie hochsetzen, sondern man hat alles eben auf der Kommandozeile und kann es darüber steuern.
Aber nur zum Beispiel, hätte man es in Fastlane bauen können, wenn man über Ruby diese Spaceship API angegangen wäre? Also damit hätte man es schon bauen können. Es ist nur sehr inconvenient gewesen für euch.
Ja, und es war also gerade, sagen wir, diese Parallelität, weil ich will das sozusagen, also wenn ich diesen Befehl ausführe, will ich sozusagen den Status für alle 8 gleichzeitig sehen und auch das irgendwie natürlich in Ruby sicherzustellen. Das hatten wir alles gebaut, aber es war nachher richtig viel Code, es waren zu viele Ausgaben. Man hat immer so gesagt, man versucht in Ruby eigentlich was abzubilden, für was Fastlane eigentlich nicht gedacht wird. Also Fastlane ist natürlich für dieses One-App-Deployment gedacht. Und man muss natürlich auch solche Sachen wie, ich lese jetzt die Version-Number aus, der PubSec-YAML, das hatten wir jetzt alles irgendwie in Ruby gebaut. Dafür gab es noch nicht entsprechende Vorschriften oder auch Tools oder andere Code-Schnipsel.
Das heißt, genau. Mhm. Also auf jeden Fall ja interessant für diejenigen, die in einem ähnlichen Setup sind, was wahrscheinlich nicht so viele sind, dass sie die gleiche Codebase haben für mehrere Apps, die am Ende da rausgebacken werden. Aber es ist ja auch für die interessant, die ein Flutter-Projekt haben und genau das in iOS und Android releasen und über eine CLI einfach Kontrolle darüber haben wollen, wie weit der Rollout ist, ob weiter ausgerollt werden soll, genau, etc.
Also auch wenn wir sagen, hauptsächlich natürlich für uns erstmal dieses Multi-App-Environment oder Setup irgendwie definiert haben und das unterstützt wird von der Konfiguration, unterstützt dann mal die Konfiguration auch genauso ein Single-App-Deployment, dass man das auch genauso verwalten kann. Tendenziell sage ich natürlich auch, okay, wenn das die wesentlichen Teile abbildet, weil was eigentlich fehlt natürlich ist, sagen wir, dieses Ganze, was natürlich Fastlane schon macht, dass ich sage, ich kann es in den App Store hochladen. Das ist jetzt nicht so schwierig, das noch zu unterstützen. Wir hatten bisher noch nicht den Bedarf. Und natürlich auf der iOS-Seite dieses Ganze signieren. Also, dass man sagt, man baut erstmal eine Flutter-App ohne Code-Signing. Dann kommt eigentlich, was Fastlane macht und baut letztendlich da ein signiertes Bundle oder ein Archive heißt es ja an der Stelle draus. Und aber auch das ist etwas, was man relativ einfach unterstützen könnte, sodass eigentlich so ein bisschen vielleicht der Ausblick sein könnte, dass man dieses Tool einfach auch noch dahin bringt, dass es halt diese beiden Schritte noch mit unterstützt, weil dann könnte man es natürlich zum großen Teil schon als Ersatz nehmen zu dem, was Fastlane eigentlich macht, weil Fastlane bietet darüber hinaus ja sehr, sehr viel, aber zum Beispiel haben wir für uns gesagt, wir möchten nicht jedes Mal, dass die gesamten Screenshots irgendwie ausgetauscht werden oder aktualisiert werden. Das ist etwas, was eigentlich Design bei uns macht und irgendwie auch betreut und ist etwas nichts, was wir als Entwickler irgendwie automatisch irgendwie oder wo wir mit zu tun haben. Also diesen Schritt, den eigentlich Fastlane eigentlich mit anbietet, den wollen wir eigentlich gar nicht haben und ich glaube, vielleicht auch viele andere Entwickler nicht haben. Und
das heißt, zum ersten Mal dürft ihr nicht nur Feedback zu unseren Folgen geben, sondern auch zu unserem Code geben. Ha, genau. Da freut sich, kriegt Jojo schon Schweißperlen auf der Stirn. Genau, aber falls ihr in dem Feld unterwegs seid, könnt ihr es gerne mal auschecken unter unserem neuen GitHub-Account github.com/programmierbar und da findet ihr jetzt auch FastTrack.
Genau. FastTrack ist genauso auch als PopDev-Package verfügbar, also falls ihr es dann wirklich mal ausprobieren wollt. Genau, gebt uns gerne Feedback dazu, also es ist wirklich momentan eigentlich so eine Art Alpha-Release. Wir werden noch ein bisschen dran arbeiten, auch wahrscheinlich diesen anderen beiden Use-Cases noch mit implementieren. Falls ihr andere Anforderungen habt oder Ideen habt, was irgendwie daraus entstehen könnte, wofür man es noch nutzen könnte, dann gebt uns gerne direkt auch in GitHub dazu Feedback, indem ihr ein Issue einstellt oder irgendwie eine Conversation beginnt.
Ja.
Wir freuen uns darüber Feedback.
Sehr cool.
Ja.
Fabi. Ich probiere es auch mal aus. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert.
Ja, bitte.
Ich lese gerade schon mal Dokumentation. Ich überlege gerade, was ich als erstes Issue.
Dokumentation.
Da du muss ich nicht immer hier jetzt bei uns im Team fragen, wie eigentlich aktuell der Stand ist. Nutze ich es einfach auch immer Fast Track.
Ja.
Ja, was wir natürlich, also da war schon der große Wunsch auch nochmal von unserem Support, unserer Mitarbeiter, hey, könnten wir das vielleicht noch als irgendwie Webinterface bekommen, wo ich auch sage, klar, wenn ich aber die ganze API gekapselt habe, das dann nochmal in ein Webinterface zu bringen, wäre auch wahrscheinlich nicht so viel mehr Aufwand. Mhm. Vielleicht kommt das auch noch, dass es da einen Spin-off gibt.
Sehr schön. Gut, ich habe das Gefühl, wir haben ganz gut unser Setup beschrieben. Habt ihr noch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, das müssen wir noch auf jeden Fall dazu sagen?
Also ich glaube, das, was wir ja auch gesagt, was Fabi nochmal rausgestellt hat, also wir haben uns letztendlich eher auf diesen Continuous Delivery Part eigentlich konzentrieren oder haben da schon aber Setups, die für uns funktionieren, die wir auch natürlich ständig irgendwie weiterentwickeln und gucken, okay, wie können wir das verbessern? Dieses wirklich ganz heftige Continuous Deployment ist, glaube ich, eigentlich dann nur über sowas wie Feature Flag irgendwie möglich, dass man sagt, hier alles, ja, was irgendwie an neuer Funktionalität reinkommt, wird hinter Feature Flag gepackt. Ja. Damit kann man natürlich dann auch sagen, hey, eine Mobile App, eine Web App wird ständig released und je nach Zustand eines Features wird das ausgerollt und ist dann für alle Benutzer sichtbar.
Ja, ich meine, muss generell sagen, ich glaube, wir sind alle in unseren Teams, releasen wir eigentlich mindestens wöchentlich, wenn nicht sogar häufiger, ja, falls dem, also aber regelmäßig zumindest wöchentlich. Wir sind eigentlich alle eher bei Continuous Delivery, also dass es am Ende automatisiert ist, wie es funktioniert, aber noch manueller Interaktion benötigt. Auch noch manuelle Schritte, also nicht nur ein Buttonklick an einigen Stellen, sondern manchmal auch noch ein bisschen mehr manuelle Schritte. Aber uns damit zumindest erstmal wohlfühlen, dass es zumindest aktuell keine richtigen Ambitionen gibt, wirklich zu Continuous Deployment auch dann zu kommen, sozusagen ohne unser Zutun. Aber mal schauen, vielleicht werden wir das ja in Zukunft auch nochmal wiederholen und da den einen aktuellen Stand haben, wo wir das dann vielleicht auch machen. Aber wir sind eigentlich eher so Schwelle Continuous Delivery anstatt Continuous Deployment,
ja,
unser aktueller Stand.
Ich glaube, was man irgendwie nur kurz aufgreifen müsste, was man hat ja auch einen gewissen Review-Prozess von Developer-Seite dann hinten dran, wenn ich eine App released habe und sag mal dann diesen gefaceden Rollout mache, dann beobachte ich natürlich erstmal irgendwie meine Crash-Tools, ob es jetzt Crashlytics ist, Svenji, was auch immer ihr nutzt. Also da muss man sagen, das gehört ja auch zu dem ganzen Setup eigentlich dazu, dass ich auf der Gegenseite irgendwie Tools habe, die mich informieren darüber, falls jetzt irgendwie ein Fehler-Cluster irgendwie stark ansteigt oder ähnliches.
Ja, und da gehört ja zu Continuous Deployment auch ja eigentlich auch so ein Rollout, dass im Endeffekt, wenn was schief geht, auch automatisch zurückgerollt wird und so, ne? Also das ist ja, auch das ist manueller Prozess bei uns, das Rollbacken ist nichts Automatisiertes.
Ja, es ist halt auch die Frage, ob wir das jemals für uns so etablieren oder ob wir sagen, hey, das mit diesen Automatisierungsschritten, die wir schon eingebaut haben, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Aber klar, man versucht immer, die Stellschrauben irgendwie noch anzuziehen.
Ja, ich meine, ich finde schon, was man irgendwie merkt, also man hat ja oftmals irgendwie, bevor etwas automatisiert ist, irgendwie oftmals merke ich zumindest auch bei uns immer mal Hemmung davor, es dann zu automatisieren, weil Automatisierung natürlich erstmal Arbeit bedeutet, aber eigentlich bei allen Dingen, die wir irgendwie getan haben, hat sich danach oftmals, wenn nicht immer, gut angefühlt. Von daher mal schauen. Also ich glaube, es gibt halt noch viel Potenzial, was automatisiert werden kann und mal schauen, wo wir am Ende landen. Aktuell würde ich auch sagen, es bringt uns nicht so viel Benefit. Andererseits muss man auch sagen, wir waren natürlich auch noch nie in einem State, wo wir genauso gearbeitet haben. Ich glaube, auch keiner von uns Entwicklern hat jemals in einer Umgebung gearbeitet, wo Continuous Deployment bis ins Extreme exerziert wurde. Von daher ist es natürlich auch, ja, sprechen wir über ein Szenario, was hören, sagen, angelesen oder über auf Talks irgendwie gehört ist. Mal schauen, ob wir da niemals hinkommen. Werden wir sehen, weiß ich nicht.
Ja.
In die Glaskugel will ich nicht reingucken.
Das stimmt.
Cool.
Genau, dann, und was du eben schon gesagt hast, ist genau dieser Schritt, weißt du, man scheut sich manchmal vor, diesen Schritt zu gehen, also gerade diesen Fast-Track-Tool war es auch so, wir haben gesagt, es ist so viel manueller Aufwand, wir haben es lange irgendwie manuell gemacht, weil wir es einfach nicht besser konnten und merkt einfach, wenn man das irgendwie automatisiert hat, was das für eine Erleichterung ist, einfach für das tägliche Arbeiten.
Ja, aber auch das, was ich vorhin meinte mit dem, wir haben unseren Playground, der für die Designer ist. Am Ende damals, als wir darüber diskutiert haben, war doch ein Argument, naja, so häufig machen wir es dann auch doch nicht, das zu releasen, lohnt sich das wirklich? Aber man hat dann auch am Ende gemerkt, wir haben es nicht so häufig gemacht, weil halt auch einfach ein Aufwand dahinter gesteckt hat. Und seitdem es auch immer automatisiert war und es einfach so danach mit keinen Kosten einfach zur Verfügung stand, war es auch ein Tool, wo man dann mal gemerkt hat, was es auch für einen Mehrwert haben kann. So. Also, ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen, was man auch einpreisen muss, ist Dinge, die man nicht automatisiert, macht man vielleicht auch ab und zu mal nicht so häufig, weil sie auch einfach nicht automatisiert sind und sie erst nachdem man es automatisiert hat, manchmal auch zeigen, was sie eigentlich für einen Benefit bringen. Und ich glaube, das war schon was, was sich durchzieht. Man hat niemals nach dem Automatisieren gedacht, ach, das hätten wir jetzt auch lassen können. Also ich erinnere mich an keinen Use Case, was das angeht. Das heißt trotzdem nicht, dass man alles automatisieren muss, so sind wir auch gar nicht eingestellt, aber wir sind ja schon, ja, automatisieren an manchen Stellen, also gerade zu Beginn erstmal nur das Nötigste und steigern uns so nach und nach. aber es lohnt sich an vielen Stellen.
Cool. Dann Jojo, vielen Dank und Fabi dir auch vielen Dank. Und genau, guckt euch gerne mal das Tool an, falls ihr Feedback habt. Jederzeit her damit. Sonst wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.